Fangen wir an?
Ich weiß nicht. Seid ihr alle da?
Oder sind alle gekommen, weil sie über die Kuckuck-Sandbox so viel lernen wollten? Sehr gut. Also wir kommen gerade aus dem Roditio. Also
bisschen träge.
Ja,
also das wird jetzt hier nichts mit Bespaßung. Man hat uns gesagt, wir haben jetzt hier irgendwie den Auftrag, euch zu bespaßen, weil das der letzte Talk ist.
Aber das wird noch. Also, aber das hält sich dennoch in Grenzen. Also ihr darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Aber ich bin Dimitri.
Ich bin Thorsten.
Ja. Und eigentlich ist das das Projekt, womit wir uns jetzt ein halbes Jahr beschäftigen. Also für die, die gleich die Frage haben, wie lange dauert es, so ein Projekt zu entwickeln.
Wir haben im Januar angefangen, genau. also von null. Die Idee hatten wir zwar vorher, sonst hätten wir den Termin im Januar nicht hingekriegt, aber
genau.
Das geht dann so. Ja, wir machen diesen Talk übrigens auf Deutsch, weil...
Absichtlich.
Wir haben den jetzt schon ein paar Mal auf Englisch gemacht, eigentlich, naja, weiß ich, zweimal, oder?
Ja.
Ja, und das kommt auch noch einmal, aber wir machen das jetzt hier mal auf Deutsch, weil ich habe sowas wie ein Englischsprechverbot auf CCC-Veranstaltungen. Also.
Ja, also dann hier ist die Vorstellung von uns beiden, für die, die uns noch nicht kennen. Ich bin, also wie gesagt, Dimitri Nedosbasov. Ich bin Doktorand an der TU Berlin in der Arbeitsgruppe Security and Telecommunications, abgekürzt SECT. Und wir machen eigentlich, also ich mache da Hardware Reverse Engineering, IC Reverse Engineering. Ich mache Chips auf und gucke, wie aufwendig das ist, daraus Daten in kreativer Art und Weise zu extrahieren.
Ja, ich bin Thorsten Schröder. Ich komme mehr aus der Software-Ecke, aber mache halt auch nach und nach mehr und mehr Kram mit Embedded Security.
Zu Recht.
Ist die Zukunft.
Hardware ist die Zukunft.
Genau. Weil Software muss ja auch irgendwo drauf rennen und das ist meistens Hardware. Egal, ich habe mal diese Firma in der Schweiz gegründet mit Max Moser. Ich habe vor 3 Jahren hier auch einen Talk gehalten über drahtlose Keyboards, weil wir da Sniffer gebaut haben und auch Sachen injecten konnten. Und ich weiß nicht, bei der letzten SIGINT habe ich mich mit Konstanze hier aufs Panel gesetzt, weil wir über einen Bundestrojaner gesprochen haben. Ja, und jetzt bin ich wieder hier und ich freue mich darüber. Und dieser Talk ist über Hardware-Hacking, über ja, das Beseitigen der Herstellergewährleistungspflichten.
Genau. Das fängt immer damit an, dass man dieses Ding abklebt und dann ist vorbei. Da fängt der Spaß an.
Spaß. Also, was braucht man zum Hardware-Hacken? Da braucht man genauso wie zum Software-Hacken Werkzeuge. Und wir dachten uns, wir sind unzufrieden mit den Werkzeugen, die es bislang so gibt. Seien es kommerzielle oder eben auch Open-Source-Werkzeuge. Ja, wir haben einfach immer wieder die Situation gehabt, wo diese Sachen, die Werkzeuge uns nicht ausreichen und wir gedacht haben, lass uns doch mal was bauen, was die ganzen negativen Eigenschaften wegschmeißt und lass uns was bauen, was auch flexibel genug ist. Also haben wir gedacht, wir bauen uns dieses Werkzeug.
Aber was gibt es für Werkzeuge heutzutage, Thorsten? Kannst du uns das zeigen?
Aber natürlich, Dimitri, kann ich dir das zeigen.
Also.
Wir haben hier diese schönen Oszilloskope, Dimitri. Was sagst du dazu?
Oh, das ist, diesen Oszilloskop kenne ich sogar sehr gut, weil ich habe dieses Bild gemacht. Das steht bei uns in der Uni. Und das Interessante ist an diesen Geräten, also Oszilloskope so als Klasse von Gerät ist, man kann sie sich als Read-Only-Devices vorstellen. Also das Signal geht nur in eine Richtung, also nämlich rein. Also sie können die Daten einlesen, die man da misst, aber sie können noch nicht mit dem Gerät in die andere Richtung reden. Also man kann damit nicht, also wenn man beispielsweise mit einem Gerät tatsächlich interagieren muss in irgendeiner Art und Weise, sind diese Geräte nicht dafür geeignet. Die können höchstens sniffen, was man an den Datenleitungen tatsächlich hatte. Und es gibt verschiedene Oszilloskope. Wie gesagt, dieser schönere, den wir an der Uni haben, der kostet nur 120.000 Euro, also in dieser Ausstattung. Also das ist mit 128 Meg pro Kanal an Sample Memory und mit diesem wunderschönen 36-kanäligen Logic Analyzer. Aber es ist wirklich ein tolles Gerät. Die Uni hat aber dafür also 50% Rabatt bekommen, also hat es nur
die Hälfte gekostet.
Die Hälfte gekostet, genau. Also dann ist das ja Peanuts. Und, aber es gibt auch andere Alternativen. Es gibt billige Alternativen, wie der Picoscope, den vielleicht einige hier im Raum kennen. Der kostet nur 1.100, was wir immer noch als ein bisschen teuer empfinden. Aber dennoch, also auch wenn er ein bisschen billiger ist und das vielleicht schon die Preisklasse ist, die eher Leute in diesem Raum interessieren würde, ist das trotzdem ein Read-Only-Device. So, was gibt es dann sonst?
Ja, also neben den Read-Only-Devices gibt es eben auch die Tools, die ihr vielleicht schon ein bisschen besser kennt. Also es gibt zum einen Arduino, den man jetzt nicht unbedingt nur für Hardware-Hacking und Analysen von irgendwelchen Embedded-Devices benutzt. Ja, eignet sich aber hervorragend, um mal eben schnell irgendwas zu prototypen oder irgendwas zu samplen oder irgendwelche Daten auf irgendeinen Bus zu senden. Wenn man mal davon absieht, dass dieses Breakout ein bisschen verkackt ist.
Also ich weiß nicht, wer das kennt. Also der Arduino hat die schöne Eigenschaft, dass es einen kleinen, also wenn man die Header oben und unten vergleicht, gibt es einen kleinen Versatz, der genauso unpassend ist, dass man nicht beispielsweise ein Standard, also so Vero-Board oder so eine Standard-Platine nehmen kann, lochraste Platine, und einfach da drauf stecken. Also das ist sehr, sehr praktisch, wenn man seine eigene Hardware bauen möchte. Also man muss da gleich ein PCB dafür bauen. Deshalb gibt es diese Shields, die so beliebt sind heutzutage. Aber ja, wie gesagt, es gibt auch andere Devices.
Also Arduino ist halt ein Tool, was halt im Grunde auf einem Atmel 8-Bit-Mikrocontroller basiert. Und,
aber ich muss gestehen, ich nutze auch Arduinos. Ah. Aber ich nutze nicht die Arduino-Software, sondern ich programmiere das direkt über den Programmierer.
Ist gut für Einsteiger. Die haben halt irgendwie so ein bisschen Software-Library.
Hast du mich gerade Einsteiger genannt?
Nein, du hast dich Einsteiger genannt. Ach so. Naja, also gut. Der nächste ist der GoodFit, den manche ja auch wahrscheinlich kennen. Das ist ein Werkzeug, was sich Travis Goodspeed mal ausgedacht hat. Und da ist so ein MSP430 drauf. Das sind 16-Bit-Controller, ne? Ich weiß nicht genau.
Ich weiß es nicht. Sowas fasse ich nicht an.
Ja, ich auch nicht. Also doch manchmal, wenn ich ihn...
Du hilfst anderen Leuten, die zusammenzulöten.
Genau. ja, das Gute an dem Teil ist halt... Also auf der einen Seite gibt es halt auch ein bisschen I/O-Leitung, womit man so ein bisschen rumspielen kann, also was ich Sachen lesen, Sachen senden und so weiter. Aber das Beste daran ist halt, dass Travis da halt viel Zeit investiert hat in die Entwicklung von einer Python-Library, sodass man das ganze Ding eben von seinem Lieblingscomputer aus eben über USB bedienen kann und dann anfangen kann, da die Pins zu toggeln. Das ist eigentlich eine sehr praktische Sache und eigentlich so für mal eben schnell irgendwas angucken, wirklich gut geeignet.
Aber das schönste Gerät, glaube ich, wie wir beide das sehen, von den drei da oben, also was es wirklich einem sehr benutzerfreundlich macht in der Kommunikation mit Hardware, ist der Bus Pirate, der nämlich eine sehr schöne Command-Line verfügt, die man benutzen kann, um mit anderen Geräten zu sprechen. Ja, also an sich ist es halt, also wenn man hier guckt, der Arduino ist ein AVR, der GoodFit ist ein MSP430 und der Bus Pirate ist schon wieder ein dritter Mikrocontroller, für den man eine dritte Programmierumgebung installieren muss, nämlich ist ein Microchip PIC. Aber wie gesagt, ist eigentlich ein sehr schönes Gerät. Also da ist eine Command Line, die einem vereinfacht, die eingebaute auf diesem Mikrocontroller, die Hardware, die schon existiert, um verschiedene serielle Protokolle zu sprechen, das ist sehr benutzerfreundlich gemacht. Also
man kann halt schnell einsteigen. Die Hürde, die man da nehmen muss, ist nicht so hoch. Das haben die alle gemeinsam.
Einsteigen im Sinne von, um mit anderen Geräten zu kommunizieren, denn ja, das ist heute sozusagen das Thema. Also wenn man mit Hardware-Hacking anfängt, steht man da und man muss erstmal mit dem Device sprechen können.
Genau. Naja, jedenfalls wollen wir diese Tools einfach mal ansprechen, weil sie haben ja ihre Vorteile. Zum einen gibt es genügend Software und Dokumentation ist ja eigentlich so das Wichtigste. Und sie sind extrem günstig. Also der Arduino liegt halt so in der Basisausstattung bei 25 Euro. Den GoodFit bekommt man im Grunde genommen für 15 Euro, weil die Platine bekommt man von Travis, wenn man nicht bei drei auf dem Baum ist. Und den Bus Pirate kriegt man auch für 25 Euro bei irgendwo. Und das sind eigentlich so sehr moderate Preise, das kann sich jeder leisten, auch Leute, die noch nie mit Hardware rumgespielt haben.
Aber wir wollen den Plus-W-Flag haben, also wir wollen schreiben können, wir wollen mit diesen Geräten sprechen können und dafür brauchen wir oft irgendwas, was uns ein bisschen mehr verfügt als diese Mikrocontroller und vor allem die Oszilloskope. Also die Mikrocontroller können auch eigentlich im Grunde genommen mit anderen Devices reden. Aber wir wollen beispielsweise Proprietärprotokolle sozusagen sprechen können.
Und da diese ganzen Mikrocontroller-basierten Tools den Nachteil haben, dass sie oftmals einfach nur zu langsam sind oder einfach zu viel Overhead haben, weil sie Code sequenziell ausführen, ist quasi der nächste Schritt, die Verwendung von FPGAs, feldprogrammierbaren Gatteranordnungen.
Sehr, sehr einfach zu merken. Also diese FPGA-Boards, falls ihr die nicht gesehen habt, haben schon manches, was ziemlich cool ist, also was dem normalen Einsteiger, jemand, der seine erste Hardware bauen möchte. Also sie haben zum Beispiel diese DIP-Switches, die man da oben sieht. Also die haben auch andere Dinger, die haben Push-Buttons, ist auch ganz nett. Also das sind die positive Dinger. Die haben dieses Kartenleser, vielleicht kann man ein paar seine Daten, die man gerade aufgenommen hat, auf einer Memory-Karte wegschreiben. Aber die haben auch Dinge, die nicht so schön sind, die man eigentlich an so einem Board nicht braucht. Nämlich, also zum Beispiel hier, also falls ihr das nicht erkennt, ist so ein Fiber-Port. Also ist zwar wunderbar, wenn man 10 Gigabit Ethernet implementieren möchte oder so, einfach mal so zu Hause, dann kann man dieses Board nehmen, aber ist eigentlich nicht die Anwendung, die die meisten Leute gleich am Anfang machen. Das hat auch andere Schönheiten, wie diese SMA-Stecker. Dafür braucht man dann gleich ein vernünftiges Oszilloskop, der mit 50 Ohm Terminierung, also zum Beispiel diese 120.000 Euro Oszilloskop, den wir vorhin vorgestellt haben, der ist super dafür, aber man braucht halt so ein Oszilloskop, um das wirklich nutzen zu können. Es hat auch aber andere Dinge, das finde ich sehr schön, es hat DDR2 oder 3, ich habe es nicht mehr im Kopf, einer von den beiden, also einfach, warum nicht? Und das hat auch, ist PCI Express, also wenn man faul ist und man nicht jedes Mal ein Programmierer anschließen möchte, kann man das einfach an seinen Rechner stecken und darüber programmieren und benutzen oder einfach mal eine PCI Express-Karte implementieren. Ja, aber das Schlimmste ist, kannst du vielleicht erzählen, sind diese Dinger hier.
Ja, diese Stecker, wie heißen die doch?
Diese High-Density-Mezzanine-Stecker.
Herrlich, das ist total super, wenn man dann auch mal sein FPGA an irgendwelche Targets anschließen möchte. Also weiß ich, du hast irgendein Device, was du gerne analysieren möchtest, dann musst du ja da irgendwie dran gehen. Und ja, diese Stecker, die gibt es zu kaufen, das ist positiv, aber...
Also die kosten zwar 2-3 Euro, also pro Stecker. Ja, weil also der Hersteller sagt, Moldex sagt, die empfehlen ein vierlegiges PCB, um auf alle diese Pins zu kommen. Also das ist schon mal...
Wie viele Pins hat der Stecker überhaupt?
Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Okay.
Andi, weißt du das vielleicht?
Die Low-Pin-Count sind, glaube ich, 120 oder
so. So, 120 sagt... Okay.
Also mehr.
Mehr als 120. Also ist zwar schön, dass sie so viele Pins einem geben, aber das ist nichts... womit man beispielsweise, man will einen CAN-Bus sniffen, man liegt unter seinem Lenkrad im Auto und man will schnell eine Verbindung haben, wo man ein bisschen Daten abgreifen kann. Das ist nicht dafür besonders gut geeignet.
Man muss sich quasi eine Adapterplatine bauen, nur um einen Stecker anzuschließen, um die I/O-Leitung nutzen zu können.
Und das Ganze kostet?
Schlappe 2.500 Euro.
Also, und das ist mit universitären Rabatt.
Aber dafür hast du diesen Fiberport, das ist doch
ja, das stimmt.
Oder?
Das ist genau das, was ich haben möchte. Aber Moment. Es gibt bessere Beispiele, die wir noch kurz zeigen werden.
Also wir werden übrigens immer gefragt, warum baut ihr ein neues Board? Achso, wir haben es noch gar nicht erzählt, dass wir sowas auch gebaut haben.
Na, das erfahren Sie im Laufe des Talks.
Wir sagen nur, dass manche Sachen auch gut und schlecht sind. Und
ja, aber das ist halt, also das sind bessere Beispiele. Ja. Ja, also das eine ist halt Sasebo, ist so ein Board, was eigentlich für Seitenkanalanalyse gedacht ist und für auch nicht so wenig Geld verkauft wird. Der hat wenigstens schon normale Stecker, normale Pinheader.
Also Standard-Rastermaß ist da halt auch da und nicht so wie beim Arduino oder bei dem anderen Board eben.
Nee, dieser hat am Ende auch den normalen Rastermaß, aber das kostet ja immerhin 2000 Euro. Da gibt es halt so ein Kickstarter-Projekt, der kostet schon mal 50, der ist besser. Also der ist eigentlich auch ganz gut für Einsteiger, die einfach mal damit spielen wollen. Der ist eigentlich auch so eine serielle Kommunikationsschnittstelle darauf, die in diesem Fall mit einem USB-AVR realisiert ist. Und die ganze Pins des FPGAs stehen da auch zur Verfügung. Denn das Wichtigste ist, falls ihr jemals ein PCB baut, es gab sowas auf Bunnys Blog, also wenn man schon ein PCB baut, dann bitte einem den Zugriff auf alle mögliche GPIO zur Verfügung stellen. Sehr wichtig, also vielleicht sollen das alle nochmal wiederholen. Nein, aber es gibt was Besseres, ja, also es gibt was.
Wir dachten, wir machen was wo diese ganzen negativen Eigenschaften wie viel Geld und so weiter beiseite, also die spielen keine große Rolle und wir bauen ein eigenes Gerät, was auf unsere Zwecke zugeschnitten ist, nämlich das Kaputtmachen von anderer Hardware, und dann haben wir die Datenkrake gebaut.
Also ja, und wie man sieht, da schießt, also das ist so gut, da kommt ein Regenbogen raus.
Wahnsinn, Wahnsinn. Dimitri.
Und wofür, also wir verkaufen das, vielleicht kann ich das gleich hochhalten. Hier.
Nachher, nicht jetzt.
Ah gut, aber der Preis kommt ja eh, also unter 100, also ja. Wir haben es 4 Euro unter 100 Euro bekommen, also wir verkaufen es hier für 96 Euro am Ende des Talks, also haben wir geschafft, das war das ursprüngliche Ziel, unter 100 Euro zu sein.
Ja, und jetzt würden wir euch gerne erzählen, warum das hier alles viel toller ist als diese anderen Sachen. Ja, fast eine Race Condition gewesen hier.
Ja, fast, ja. Ja, also die Datenkrake Hardware, also ist nicht nur ist Hardware und Software, ist Open Source, also benutzerfreundliche Schnittstellen. Einerseits der Software-Teil ist halt der Command Line, aber andererseits diese ganze Stecker haben wir anders realisiert, werden wir gleich sehen. Und das verfügt ganz nette Dinge, falls man mit einem Entwicklungsboard zu tun hat. Zum Beispiel Testpads, ja. Also wir hatten mit Thorsten, also auf der Recon haben wir 150 für diese Dinge produziert. Wir hatten mit Thorsten sehr unterhaltsame Debugging-Session da gehabt, wo keiner von diesen Boards, wir konnten keine von denen programmieren. Und dann sind wir nach einer Stunde, haben wir den Multimeter rausgeholt und haben gesagt, lass uns mal die 5 Volt
mit dem Multimeter
lesen.
So,
ja,
das ist fast wie mit einem Spannungsprüfer, den ihr so auch alle zu Hause habt, an die Steckdose zu gehen, um zu gucken, ob da Strom drauf ist.
Ja, und der Punkt war, das hängt alles an dem Mac von Thorsten über einen USB.
Wahnsinn, also, dieser Computer hat sagenhafte 3,7 Volt geliefert auf dem USB-Bus.
Ja, also das war sehr interessant, aber das war über einen Switch und du hast noch eine Maus angeschlossen, also du bist selbst schuld, also ich bitte dich. Aber die Idee ist halt, man will Leuten, die damit anfangen, alles ein bisschen abnehmen. Deshalb haben wir auch eine Terminierung eingeführt, also Puffer. Also in dem Fall, das I.O. ist ein bisschen geschützt von dem Endbenutzer, der vielleicht gerade einsteigt, von außen geschützt. und das Ganze ist, wie ich so schön auf Deutsch schreiben wollte, Breadboard Bar. Also das kann man in einem Breadboard schön reinstecken und wir werden gleich sehen, warum, weil das Novum ist halt, wie wir diese GPIO-Sachen gelöst haben.
Ja, in jedem Fall wollten wir halt sicherstellen, dass das Gerät für Leute geeignet ist, die gerade irgendwie einsteigen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Das heißt, man braucht zu Beginn nicht gleich irgendwelche teuren Programmieradapter und Software, um die Dinger zu flashen und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Gelegenheit lassen für die Leute, die ganz genau wissen, was sie tun und vielleicht ein bisschen was Krankeres tun wollen, dass sie halt die Möglichkeit haben, das Ding halt auch anders zu nutzen, halt da irgendwie noch die Pin-Header dran zu löten und das eben, wie Dimitri sagt, auf ein Breadboard drauf zu stecken. Und
aber so, so, ich würde das so formulieren, so wie wir, ich meine, wir dürften ja, diese Dinge haben wir auch die letzten paar Tage versucht zu verkaufen und insofern dürfen wir immer wieder anders zusammenfassen, was das eigentlich für ein Projekt ist, weil viele Leute nicht einfach auf dem Platine gucken können und sehen, ah, das ist ein FPGA und ein
cooler
ARM.
Cooler Switch.
Ja, oder cooler Switch ist auch ein interessanter Kommentar gewesen. Ja, wir sollen bei einem FAQ fällt immer noch auf unserer Webseite, also es ist kein cooler Switch. Ja. Aber ja, also ich meine, das ist halt, wenn man damit anfängt, also muss man als erstes Programmierer kaufen. Also man muss für Mikrocontroller, also je nachdem, was man nimmt, man muss, also Arduino macht das einem das Leben auch sehr einfach. Deshalb wir nehmen eigentlich das Schöne von den Projekten, die heutzutage existieren. Also wir haben das komplette Ding ist über USB upgradable und das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Tools, wo es nicht so ist.
Ja. Genau. Ja, wir wollen nur kurz mal ein bisschen auf die Hardware eingehen, die wir da verbaut haben und ja, vielleicht auch warum. Also ich weiß nicht, den ARM-Prozessor, der da drauf ist, den haben wir vor allen Dingen genommen, weil wir uns damit am besten auskennen und ich den halt in früheren Projekten sehr häufig benutzt habe. Das ist halt ein NXP-LPC-17, der mit 100 MHz rennt und eigentlich ja, für die Preisklasse auch ordentlich Peripherie hat. Also wir haben 256 Kilobyte ROM, was wirklich genug ist für alles. Da passt halt auch noch der Bitstream von dem FPGA mit drauf, wenn man irgendwie mal so ein Default-Image wieder auf den FPGA drauf flashen muss. Und wir haben 64 Kilobyte RAM, die eigentlich auch für alles Mögliche ausreichen. Ja, für den FPGA, das ist eigentlich immer so die häufigste Kritik, die immer kommt, ist so, warum habt ihr diesen FPGA da genommen? Wir haben hier Microsemi Actil genommen. Der hat, ja, ich meine, die Vorteile bei diesem Teil sind, er ist auf der einen Seite unschlagbar günstig. Das Ding kostet, was ich, wenn man den in einer größeren Stückzahl kauft, so um die 10 Euro, vielleicht maximal genau, 14 Euro.
Also der ist schon mal zwei, also mindestens zwei, wenn nicht 3 oder 4 Euro billiger als ein vergleichbarer Spaten oder Cyclone. Und deswegen haben wir ihn einerseits genommen.
Und auf der anderen Seite ist er halt, ja, er hat einen Flash-ROM drin. Das heißt, man kann dort ohne irgendwelche externen Speicherkomponenten auskommen. Das heißt, der ganze zusätzliche Aufwand, der noch nötig wäre, um dieses Ding überhaupt zu betreiben, der ist in dem Fall einfach weggefallen. Und ja, wir wollten es halt vor allen Dingen eben günstig hinkriegen. Und dieser Stein reicht halt für die meisten Zwecke aus, die wir erstmal so im Kopf hatten bei der Konzipierung dieser Werkzeuge.
Und auch noch ein Kritikpunkt, aber also sozusagen, es kommt immer wieder, aber der Mikrocontroller, der hat doch eine USB-Schnittstelle, warum nutzt der die denn nicht? Und die Antwort ist eigentlich, wir wollen auch Realtime-Datenverarbeitung machen, und wenn man sich ein bisschen, also wenn man das ein bisschen ausprobiert, dann merkt man, was USB für die Pest ist, also für solche Anwendungen.
Also USB ist ja so aufgebaut, der Computer, der pollt halt immer den ganzen USB-Bus, und in dem Moment wird halt ein Interrupt ausgelöst auf dem Mikrocontroller, und wenn man aber gerade eigentlich Dinge verarbeiten will, die keine Interrupts so erlauben sollten, dann ja, das ist halt einfach schwierig. Und deswegen nehmen wir einfach den UART, der halt auf dem NXP mit drauf ist, und haben da einfach ein FTDI dran gepackt. Dann haben wir halt auch den Vorteil, dass wir ganz einfach über USB, über die ja, serielle Schnittstelle, die dann da aufpoppt, das ist halt ein Standard-FTDI-Treiber, kann man das Ding halt auch gleich flashen, weil nämlich dieser NXP-Bootloader, der immer da ist, auch wenn man Scheiße baut, der ist immer über diese Serielle erreichbar, das heißt immer über USB da, und man kann das Ding halt immer wieder retten.
Und diese 230X sind eigentlich nichts anderes als die neuere 232s, also von FTDI, also
sind
keine Sorge, Treiber. Das sind wirklich die gleiche Treiber und so. Und die
können sind nur kleiner.
Bis zu 3 M-Board. Also, und sind billiger, das ist auch vom Vorteil. Also, genau, aber ich denke, wir gehen noch weiter.
Ja, also, was tut dieser Mikrocontroller auf diesem Board überhaupt? Also viele Leute sagen ja, naja, nimmt doch einfach einen größeren FPGA und dann kann man da irgendwie so einen ARM-Core reinflashen. Geht natürlich, dann gehen natürlich auch Ressourcen verloren auf der FPGA-Seite. Aber hier wollten wir das schon auch extern haben, damit wir mit dem Mikrocontroller quasi immer auch eine Shell zur Verfügung haben, also ein Command-Line-Interface, womit wir eben zum Beispiel das ganze Ding ja, interaktiv steuern können. Das heißt, wir können die Stromversorgung für den FPGA an- und ausschalten, das Ding quasi power-cyclen, wir können den FPGA resetten, in einen Testmode treten. Wir können die einzelnen Buffer, auf die wir noch nicht eingegangen sind, also die einzelnen Ports, wir haben ja diese 8 Ports, die kann man auch einzeln disablen und enablen. Und wir erzeugen ein Taktsignal, womit der FPGA eben mit einem Takt versorgt wird, um überhaupt zu funktionieren. Und da sind wir einfach flexibler, als wenn wir da irgendwie so ein Bauteil drauf gelötet hätten, was immer mit einem festen Takt läuft.
Und wie gesagt, ein ganz großes Feature
ist, dass wir eben über den ARM-Prozessor den FPGA über JTAG programmieren können.
Also ohne, wie gesagt, also bei Xilinx kosten, also MicroSemi ist auch empfehlenswert, weil die Programmieradapter da nur 50 Euro kosten, aber bei Xilinx und bei Altera, also bei Altera, glaube ich, kosten die offiziell 100, aber bei Xilinx kosten die offiziellen tatsächlich 200 Euro, also ist echt frech. Wenn man die Dinger aufmacht, dann ist da auch nur ein etwas größerer FTDI da drin, der diese ganze Kommunikation macht, also die lassen sich schon ordentlich dafür bezahlen. Ja, aber es gibt noch den zweiten Teil, den FPGA, und wie gesagt, das ganze Projekt ist so, oder zumindest, also einerseits, der, also es gibt das Hardware-Design, und dann gibt es die Anwendung und die Architektur, also die sozusagen, das heißt Tool, wie wir das uns vorstellen, und die Hardware ist so gebaut, dass es wirklich, wie wir schon erwähnt haben, möglichst flexibel ist, und das sieht man, indem wir uns sehr bewusst die Leitung sozusagen ausgewählt haben, die wir tatsächlich zwischen FPGA und ARM haben. Das sind nämlich UARTs. Also wenn man mit diesem Mikrocontroller kann man wirklich, also mit diesem Mikrocontroller FPGA kann man ohne weiteres 3 asynchrone Datenströme bearbeiten, also einfach ohne neue Hardware bauen zu müssen. Also dafür haben wir diese 3 UART-Leitungen. Genau, und wir benutzen sie, eigentlich sind alle Leitungen GPIO, weil das auch Ziel dieses Projektes ist, dass wenn man was komplett Eigenes machen möchte, dass man
was
nicht
wir tatsächlich sogar tun in dem Fall, weil wir ja nämlich diese IO-Leitung benutzen, um den FPGA zu resetten, in Testmode zu bringen. Oder
genau, ja, also wir nutzen sie als GPIO in der Architektur, was wir gleich sehen werden. Dennoch, also es gibt noch zusätzlich die einen 16-Bit-Parallelen-Bus, den wir zwischen den ARM und FPGA haben, und das ist eigentlich, wo die eigentliche Kommunikation stattfindet. Also das ist unterteilt in Daten- und Adressbus sozusagen, und wir werden auch gleich mehr dazu sagen. Und nicht zuletzt, es gibt auch diese, also wenn man gesehen hat, bei dem FPGA gibt es 71 I.O. und wenn man da alle Pins zusammenrechnet, kommt man auf genau die 71, dann bleiben nämlich 56 übrig, die wir verwenden können, und das sind die Pins, die als GPIO am Rand sozusagen ausgeführt sind.
Auf diesen RJ45 Buchsen.
Das haben wir ja noch nicht gezeigt.
Das haben wir noch nicht gezeigt, aber ich kann noch mal spoilern, okay, gut, oder?
Jetzt haben wir sie gezeigt, also so, am Rande sind RJ45 Buchsen. Und das Bild ist genau das, wie wir uns das vorgestellt haben. Was hat jeder Hacker in der Tasche? Der hat ein Cat5-Kabel, und wenn er mal sich ein paar Probes bauen möchte, dann nimmt er eine Schere, schneidet das auf und schon hat er seinen Kabelsatz an einem Gerät.
Was mit WLAN?
Na.
Nein, also die Idee ist wirklich einfach, die Kabel aufzuschneiden und dann irgendwo dran zu löten oder auf dem Breadboard zu stecken.
Also ich finde, also persönlich, ich denke, vielleicht jeder in diesem Raum hat eine Cat5-Spule zu Hause, also billiger geht es nicht, um Kabel zu bauen, und das ist halt immer das Problem, dass man zwar, vielleicht hat man eine schöne Hardware gebaut, aber dann möchte man das doch an irgendeinem fremden Gerät anschließen, und dann muss man Kabel bauen. Und ja,
eine andere Sache ist halt, dazu kommen wir später auch noch, also die Idee ist ja auch, dass man an jedem dieser Ports möglicherweise noch ein eigenes Modul dran baut. Ja? Also da ist noch eine 5 Volt Spannungsversorgung mit auf diesem RJ45-Stecker, sodass man quasi eine Erweiterung noch bauen kann, wo vielleicht noch ein DC-DC-Wandler drauf ist und noch ein bisschen andere Logik, um vielleicht noch irgendwas ganz Spezielles damit zu tun, zu sniffen oder zu injecten oder was auch immer. Und dann könnte man zum Beispiel seine Erweiterungsmodule ohne weiteres eben so bauen, dass man eben auf dem Modul auch nochmal einen RJ45-Stecker hat, und dann ist das eigentlich eine sehr modulare Sache und man hat nicht so viel Kabelgefricke. Das ist zumindest auch was uns immer wieder angenervt hat, dass überall diese einzelnen Kabel rumfliegen. Ist jetzt total toll so.
Genau, und man darf nicht vergessen, an diese RJ45er Buchsen, damit man wirklich ein externes Board versorgen kann, da ist auch noch die 5 Volt Spannung dran. Also kann man wirklich ein Adapter-Board bauen, falls man das benötigt. Also, aber jetzt ein bisschen über die Hardware.
Also, da sehen wir den ARM, der ist ja da blau, der FPGA ist halt direkt da drüber, also dazwischen sind eben die ganzen Leitungen, die eben für die schnelle Datenübertragung und die Clock-Leitung. Da haben wir noch einen Testpin, wie man in der Mitte sieht.
Testpad,
dass wir da auch noch messen können, wenn irgendwas schief geht. Ja, das ist der uninteressante Teil, also der USB-Teil. Da ist ein FTDI, der ist halt da rechts oben, der ist schön klein. Dann haben wir einen Mini-USB-Port.
Mini finde ich besser.
Ja, ich weiß. Ich nicht. Ja, und das sind die einzelnen Kanäle, die im Grunde genommen aus jeweils 6 I/O-Leitungen bestehen.
Und 5 Volt und Ground.
Und 5 Volt und Ground natürlich.
Genau, und hier hinter den Kanälen, also hinter diesen Channels, haben wir auch diese Buffer, also diese Puffer, die unsere Daten, also die ein bisschen die FPGAs von außen schützen. Und der Vorteil ist an diesem Puffer auch ein häufiges Problem, wenn man denn was gepuffertes hat auf einem Devboard, ist, das geht nur in die eine Richtung. Aber das ist nicht der Fall bei unseren Puffer. Wir haben sehr lange nach Puffer gesucht, die wirklich bidirektional und sehen, welche Seite mehr treibt. Also man muss nichts konfigurieren. Also diese Puffer machen wirklich, wie man sich einen Puffer vorstellt. Also die sorgen einfach dafür, dass dass beide Seiten nicht unbedingt Überspannung sehen.
Es funktioniert einfach.
Ja, also Magic.
Ja.
Dann haben wir diese Testpads. Also ich mag die Testpads in der Ecke, kann ich jedem empfehlen. Habe ich an einem anderen Board mir abgeguckt. Aber das heißt, man kommt mit seiner Kroko-Klemme von seinem Oszilloskop und klemmt das einfach in der Ecke. Und gut ist, das fliegt ja nicht rum. Und
also die hier.
Genau. Ja,
wenn man irgendwie mit einem Oszilloskop da dran geht.
Aber es gibt noch die andere Testpads, also es gibt den TX-RX und so weiter von dem ARM. Es gibt die Clock, die schon erwähnte Clock. Und es gibt da oben das, was wir auch schon gesagt haben, dass wir mit dem Multimeter sehr einfach an diesem Board ausmessen können, dass Thorstens MacBook gerade irgendeinen Unsinn macht mit dieser. Das
hätte auch deins sein können.
Na, gut. Aber das Letzte ist, es gibt Header. Und man kann sich vorstellen, die RJ45er Seite ist die Außenwelt, die terminiert ist. die, also zwischen FPGA und RJ45er liegen diese Buffer, die man aber komplett abschalten kann. Das heißt, man kann, falls euch unsere Terminierungslösung nicht gefällt, könnt ihr die abschalten mit dem Arm und selber auf die Header was Eigenes machen. Oder halt, wenn man gerade irgendwas an dem FPGA entwickelt, ist es sehr einfach, alle Signale einfach in diesen Pins auszuführen und mit dem Logic Analyzer oder mit dem Oszilloskop nachzumessen und zu kontrollieren. Ist auch sehr schön und fehlt an vielen FPGA-Boards.
Aber man soll ja sowieso den Simulator benutzen vorher, ne?
Ja, das auch. Aber man wird es auch schnell am Ende verifizieren.
Ja, und wie ich auch schon sagte, dass zu einem Hardware-Tool braucht man natürlich auch Software, die einigermaßen benutzerfreundlich ist. Und wir haben da mal was versucht. Wir haben nämlich Software geschrieben für dieses ganze Werkzeug. Und auf dem ARM rennt das FreeRTOS, Real-Time Operating System. Vielleicht kennen einige das von euch ja. Das ist im Grunde genommen ein sehr einfacher kleiner Kernel, der halt einen Scheduler bereitstellt und auch noch ein paar andere interessante Sachen. Wenn man sich halt nicht um sowas wie Queues und so weiter kümmern will, kann man das einfach benutzen. Wenn man allerdings ein paar zeitkritische Sachen macht, sollte man sich eventuell doch nochmal genauer mit dem Mikrocontroller auseinandersetzen. Aber im Grunde genommen haben wir hier, also wir benutzen das FreeRTOS für diesen ganzen Scheduler-Kram und die offizielle NXP-CDL-Library, die halt so ein bisschen diese ganze Low-Level-Hardware-Peripherie-Treiber-Geschichte so abstrahiert und man kann dann eben diese APIs leicht benutzen, ohne dass man jetzt irgendwie sehr tief sich mit dem Mikrocontroller auseinandersetzen muss, was ich trotzdem empfehlen würde. Ansonsten gibt es halt noch das Command-Line-Interface über USB, womit man das Ding eben interaktiv steuern kann oder zum Beispiel sein selbstentwickeltes. Also die Idee ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt ein eigenes für den FPGA ein eigenes Modul in Verilog schreibt und das intern über den Wishbone-Bus anschließt, über den wir noch erzählen werden, dann ist halt die Idee, dass man sich dazu eben noch passend zu diesem Modul noch einen Task implementiert auf dem ARM und man dann diesen Task quasi wie ein Programm auf der Command-Line starten kann. Also das ist halt natürlich keine Bash oder sonst wie was, das ist sehr rudimentär. Das ist im Moment das, was wir jetzt in der Basisversion einfach mal implementiert haben, dass man erstmal mit dem Gerät ein bisschen rumspielen kann.
Ganz, ganz wichtig ist diese Funktion mit den LEDs, weil ja, wir haben alle LEDs möchten die LEDs auch. An
wir
und
haben die LEDs gar nicht angesprochen vorhin, das ist... Die können auch blinken. Also naja, die hast du also, nicht umkreist.
Ach so, ja, das ist natürlich, also macht da sind auch LEDs drauf. Also das wäre eine Schande, wenn keine LEDs drauf wären.
Genau. Also über diese Schnittstelle kann man halt eben sich auch Debugging-Ausgaben eben anschauen, wenn man nicht die LEDs benutzen möchte, aber ja.
Genau, es gibt auch den Logikteil, den FPGA-Teil. Momentan ist das eigentlich so gedacht, also es gibt zwar... Wir werden zukünftig eine Art Community-Version haben, wo wir auch euer Feedback haben möchten. Und wir wollen eigentlich sozusagen die meistgebrauchten Features von Leuten, die vielleicht nur in einem FPGA gehen. Also das Gerät soll nicht unbedingt einen Busparade ersetzen. Es soll das einem zur Verfügung stellen, was einem Busparade nicht kann. Und da gucken wir gerade, was das Beste wäre oder wo die größte Nachfrage besteht. Aber momentan haben wir Folgendes implementiert, dass wir haben so ein Bitbanging-Interface und wir haben einen Frequenzgenerator. Und das ist eigentlich dafür da, also Frequenzgeneratoren, man kann mehrere Frequenzen generieren und ausgeben an jedem Pin. Und das ist eigentlich ein Modul, der erstmal dafür da ist, weil wir diese Boards vor allem gerade an Leute ausgeben, die damit wirklich FPGAs lernen wollen und so. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was in sich enthält, was kombinatorische Logik ist und was sequenzielle Logik ist und alle diese Aspekte und wie man das wirklich für Hardware-Hacken benutzen kann. Also intern benutzen wir den Wishbone-Bus, das ist ein Open-Source-Bus und Open-Source ist ganz wichtig, weil... Das heißt, man kann auf Open Course gehen und man kann, also zwar würde ich da ein bisschen vorsichtiger sein, aber man kann theoretisch die Module von Open Course klauen. Genau, also intern haben wir einen Bus, um das Ganze zu verbinden. Vielleicht gehe ich gleich auf die nächste Folie, wo wir das ein bisschen gezeigt haben. Also was man im Prinzip jetzt macht, um seine eigene Logik da anzuschließen, ist, man entwickelt sein eigenes Modul, beispielsweise ein TX-UART, und man macht drumherum eine Wrapper sozusagen, was ein Wishbone-Wrapper ist, was dann nach außen hin Wishbone spricht. Das heißt, wir können solche Module unabhängig voneinander integrieren, und zwar beliebig. Also man kann wirklich das Projekt jetzt nehmen, ein Modul machen, was wesentlich weniger aufwendig ist, als das ganze natürlich Projekt so zu entwickeln, zu dem Zustand, wo es gerade ist. Man nimmt einfach ein Modul, man macht das Wishbone-kompatibel und schon kann man das auf der Datenkrake integrieren. Und es ist sehr viel leichter und bietet alle diese Vorteile mit der Command-Line auf dem Arm und so weiter, die man sonst nicht hat. Würdest du dem noch was hinzufügen?
Nee.
Sehr gut. Dann gehen wir zu den Targets rüber.
Ja.
Also ein Beispiel-Target ist halt dieses Ding da unten. Also wir haben, wir wollen beispielsweise Chip-Microprobing betreiben. Also dann will man gleichzeitig, indem man eine, also das ist ein Chip, was eigentlich eine Smartkarte ist, man will mit der Smartkarte sprechen und gleichzeitig will man Signale irgendwo auf dem Chip vermessen. Also wie man sieht, diese Chips tatsächlich haben wir mit Salpetersäure aufgemacht und da gehen wir wirklich auf eine Leitung, die da irgendwo auf dem Chip ist, die durchaus welche sicherheitsrelevante Daten hat. Das ist so ein schönes Beispiel, wo man taktsynchron das Ganze machen muss, wo das nur in einem FPGA geht. Also das kann man niemals in einem Mikrocontroller so realisieren, dass man diese Genauigkeit hat. Das ist so ein Beispiel.
Und jetzt wollen wir einfach noch ein paar andere Beispiel-Targets zeigen, wo es eben darauf ankommt, dass es eben, dass wir eben besonders mit zeitkritischen Anwendungen eben umgehen können.
So ein Beispiel ist Hardware-Fuzzing oder Hardware-Fuzzing, wie auch immer man das gerne oder lieber ausspricht. Und was so eine Plattform einem bietet, ist die Möglichkeit, parallel zu fuzzeln, also auf mehrere Hardware-Instanzen. Also man kann auch gleichzeitig mehrere, beispielsweise Embedded Linux-Devices monitoren, was wir gleich ein bisschen genauer ansprechen werden. Aber man kann undeterministisches, also wenn die Hardware, also bei Fuzzen muss man erkennen, ab wann die Hardware nicht mehr richtig oder stabil oder wie auch immer läuft, aber also undeterministisches Verhalten. Man kann das erkennen, man kann das loggen, man kann die Target resetten, also neu starten. Und was es einem auch zur Verfügung stellt, was FPGAs einem zur Verfügung stellen, ist, dass man durch kombinatorische Logik ein Signal wirklich multiplexen kann. Also das heißt, man braucht eine Instanz, also man kann im Prinzip eine Instanz implementieren und die Signale von dieser Instanz an verschiedenen Stellen, also sprich an verschiedenen Pins ausführen. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil von so einer Plattform. Man kann auch, man muss auch beispielsweise, wenn es schon auf dem Arm existiert, kann man ein Signal, also eine Hardware-Peripherie, die man da hat, beispielsweise SPI, muss man theoretisch gar nicht implementieren. Das kann man einfach ausführen, also oder wenn man die Verbindung dafür hat. Also der bessere Beispiel wäre UART oder meinetwegen Bitbanging. Kann man wirklich an allen Pins des FPGAs, kann man den FPGA, also diese FPGA dazu konfigurieren, dass das an allen Pins gleichzeitig ausgeführt wird. Also einfach so als Beispiele, wo FPGAs großer Vorteil bieten. Ein anderes Beispiel, also ein Beispiel, was damit verbunden ist, ein bisschen konkreter, ist beispielsweise dieser Odroid. Das war so eine, ich hatte mit Miaubis, vielleicht kennen einige von euch den, hatte er mir erzählt, was er gerade für Probleme hat. Also er hat solche ganz kleine ARM, also Linux-PCs oder PCs, was auch immer,
so also kleine Embedded, klein.
Genau, also so kleine Blöcke, wo Linux drauf läuft und da möchte, er möchte darauf fassen, aber er hat das Problem, diese scheiß Dinger stürzen immer ab und was kann er da machen, hat er mich gefragt und da hat er ihn erzählt, also du musst nur warten, bis wir die Datenkrake releasen, das löst alle deine Probleme. Und was man eigentlich damit machen kann, ist, man kann wirklich die, man kann feststellen, indem man versucht, mit dem Gerät zu sprechen, man kann feststellen, in welchem Moment das Gerät abgestürzt ist. Und dann kann man das resetten und das kann man loggen und das kann man alles für die Analyse verwenden. Also automatische Crash erkennen. Und was auch sehr wichtig ist, ein FPGA, die haben sogenannte FIFOs, die in Speicher implementiert sind. Das heißt, man kann diese Daten, die von einem Gerät kommen, die muss man nicht wirklich in Echtzeit in dem Sinne verarbeiten, sondern man kann diese FIFOs benutzen und man kann das erstmal aufnehmen. Und sobald der Arm beispielsweise wieder mal ein paar Clock-Zyklen hat, um diese Daten auszulesen, kann man erst dann übergeben. Aber das Ganze würde dann so aussehen. Und wir nutzen auch Wir nutzen auch diese Schreibweise mit dem Kanal groß X in Anführungsstrichen. Und der Grund dafür ist, wir können auf der Datenkrake wirklich 8 von diesen Dingen implementieren, parallel. Also wir können in diesem Fall 16 Devices gleichzeitig monitoren und gleichzeitig neu starten und erkennen, wenn sie gecrashed sind und so weiter. Genau. Ja, das nächste Beispiel ist Hardware-Glitchen. Also ich weiß nicht, wer sich mit Hardware-Glitchen auskennt oder vielleicht keiner, aber das ist halt, das ist auch eine sehr wichtige, sicherheitsrelevante Technik. Und was man dafür braucht, ist, man braucht eigentlich, also kurz gefasst, man will Fehler induzieren während einer Berechnung. Das nennt man Rise and Hold Time Violations. Und der Angriff muss komplett während eines Taktzyklus passieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil mit dem Mikrocontroller hat man nicht diese Auflösung, wenn man I.O. spricht mit einem anderen Device. Also das setzt ein sehr präzises Timing voraus. Und also es gibt zwei gängige Formen, also es gibt die wir auch noch kurz zeigen werden. Es gibt einmal die Spannungversorgung, das zu manipulieren, oder die Takt zu manipulieren. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass auf einer Hardware hat man sozusagen diese Register Transfer Layer, und das kann man sich so vorstellen, dass zu jedem Clock-Zyklus fangen die Daten in einem Flip-Flop an. Und sie landen auch in einem Flip-Flop.
Also so eine Berechnung, die er gerade angesprochen hat, ist vielleicht etwas wie ein Instruction Pointer zu inkrementieren und ins Instruction Register zu schreiben.
Genau. Aber das also was man dazwischen hat, ist sozusagen die kombinatorische Logik, also alle die Gatter, die man so kennt aus dem, vielleicht von der Uni, also und oder und XOR und not, die sind alle irgendwo in der Mitte. Und was man eigentlich machen möchte, ist, man möchte zum Beispiel die Spannung reduzieren. Und dann sorgt es dafür, dass die Propagation, also dass diese Signale langsamer propagieren oder langsamer durchschalten durch das ganze komplexe sozusagen Schaltnetz, was zwischen den zwei Registern liegt. Und dann kann es dazu führen, dass man tatsächlich da, wo man hätte eine 1 sehen müssen am Ausgang, hat man eine 0 gesehen. Was man auch noch machen kann, ist, man kann die Taktperiode verzögern, indem man beispielsweise noch ein zusätzliche Clock, wie würde man das nennen, Flanke hinzufügt, und dann wird dieses Signal früher gesampled, und dann kann es ebenfalls sein, dass der Signal, der eingelesen wurde, ist
undefiniert
ist, weil der Signal, der hätte eigentlich eingelesen werden sollen, ist einige sozusagen Nanosekunden später wirklich an dem Ausgangsflip-Flop angekommen. Aber ja, also im Prinzip habe ich das hier alles erklärt. Das Einzige, was man vielleicht, also Senken der Spannung ist besonders mächtig, wenn man Lese- und Schreiboperationen angreifen möchte, weil sie oftmals Hochspannung auf dem Chip generieren mit einem Charge Pump, um was auszulesen. Und da, wenn man die Spannung in dem Moment, genau wo diese Hochspannung sozusagen aufgeladen wird, wenn man genau in diesem Moment die Spannung runterzieht, kann es passieren, dass man da was Falsches einliest, also entweder Einsen oder Nullen. Und was wichtig ist an der Hardware, ist, dass es beispielsweise ein PLL hat, also dass man sehr hohe Frequenzen generieren kann am Ausgang, also an der Ausgang des Chips. Genau, ja, also und in dem Fall können wir Frequenzen, also Perioden wie 20 oder 10 Nanosekunden einfach mit diesem FPGA generieren. Also, und ich meine, auf einem Xilinx oder auf einem Altera könnte man gegebenenfalls mehr, aber das schon, ich kann euch sagen, das ist schon mal ausreichend, um viele, viele witzige Dinge mit den meisten Embedded Plattformen, Smart Cards und alles Mögliche zu machen. Genau, also und wie gesagt, falls einem was nicht gefällt, dann kann man immer noch unsere Puffer wegmachen und was Eigenes mit der Terminierung machen, falls man das braucht. Also das Ganze könnte dann so aussehen, dass man dann beispielsweise eine Smartkarte hat. Die Smartkarte laut ISO 7816 hat dann Clock Reset I.O. Und oben und unten hat man noch Multiplexer, die man ansteuern kann. Also es gibt wirklich Standard-analoge Multiplexer, die man in der Regel dafür nimmt. Und jetzt hat man ein Modul, wo man eine Smartkarte fassen kann. Ja? Also man kann hiermit sowohl Anfragen an die Smartkarte sehen, gucken, welche sozusagen Operationen auf der Smartkarte definiert sind, weil das ist für einen am Anfang vielleicht eine Blackbox. Und das kann man alles machen, und das kann man 8-mal mit der Datenkrake machen, 8-mal parallel. Und das ist schon ein großer Vorteil gegenüber anderen so Embedded Devices für Hardware-Analyse. Genau.
Ja, ein anderes Beispiel, ja, haben wir gesehen, ist halt zum Beispiel Software-Defined Radio. Das ist einfach noch ein Beispiel, das erwähnen wir hier, weil ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt mit einem anderen Projekt, was ich halt hier schon mal demonstriert habe. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir mit der Datenkrake ziemlich schnell Software-Defined Radio prototypen können. Das heißt, wir können schnell, wenn wir einfach ein neues Device haben, was irgendwie funkt, und wir vielleicht noch einen digitalen Receiver dafür finden, dann können wir den einfach daran schließen und können über eine serielle, also können einfach über diesen seriellen Ausgang dieses Transceivers das ganze Signal auf dem FPGA verarbeiten. Und das ist halt zum Prototypen, wenn man wirklich vorhat, irgendwie ein ganz spezielles Funkdevice anzugreifen und da vielleicht auch eine dedizierte Hardware für zu bauen, ist die Datenkrake dafür ganz sicher gut geeignet, um das erstmal auszuprobieren und zu gucken, ob die Ressourcen überhaupt reichen. Also oftmals ist das ja auch ein bisschen Try and Error. Aber bei der Datenkrake hätten wir zum Beispiel auch den Vorteil, dass wir, wenn wir wirklich mal ein ganz konkretes Projekt haben, auch mehrere Transceiver gleichzeitig anschließen könnten und betreiben könnten.
Beispielsweise mehrere Kanäle?
Ja, eben mehrere Kanäle. Also das geht da dann, wenn man zum Beispiel eben nicht genau weiß, auf welcher Frequenz jetzt irgendwie da rumgesprungen und rumgesendet wird, dann kann man eben gleich einfach mal diverse Kanäle abdecken und hat dann natürlich bessere Aussichten auf Erfolg. Beim Implementieren eines Software-Defined Radios, also dem Samplen von irgendwelchen Daten, die über einen seriellen Ausgang eines Transceivers reinkommen und gucken, ob da irgendwie plausible Informationen enthalten sind, also dieser Payload, der ist ja nicht in voller Gänze für uns interessant, sondern meistens brauchen wir nur Bruchstücke aus diesem Payload, wie ich eben in einem konkreteren Beispiel gleich noch zeigen werde. Und das Gute bei einem FPGA ist, dass man eben all diese ganzen, wenn man mehrere Transceiver gleichzeitig betreibt, kann man halt parallel die Daten in ein großes Shift-Register reinschieben, Masken, Bitmasken mit dem jeweiligen Register dann vergleichen und kann dann eben Pattern matchen. Und das geht alles anders wie auf einem ARM oder auf einem anderen Controller eben parallel. Das heißt, es passiert in einem Clock-Zyklus im idealen Fall. Im Grunde genommen müssen wir also, das Wichtige beim Software-Defined Radio ist eben, dass die Analyse des Protokolls, die ja der wichtigste ist, die muss halt mindestens so schnell sein, wenn nicht sogar schneller, als die Datenübertragungsrate. In einem konkreten Beispiel reden wir zum Beispiel über einen Funkchip von Nordic Semiconductor, der bis zu 2 Megabit pro Sekunde sendet. Und da sind wir mit dem Projekt Kikeriki, was ich halt schon vor 3 Jahren demonstriert hatte, wo wir Wireless Keyboards gesnifft und eben Daten injected haben. Da ist eben die Schwierigkeit mit 2 Mbit, haben wir auf dem ARM-Controller, der mit 100 MHz rennt, 50 Taktzyklen Zeit, um ein Shift-Register zu bauen aus verschiedenen 32-Bit-Registern.
Also das lässt sich ganz einfach umrechnen. 2 MHz heißt, es kommt ein neues Bit alle 500 Nanosekunden an.
Und wir haben also 50 Zyklen Zeit, um zu shiften, zu shiften, zu shiften.
Also man muss die Interrupt-Routine noch berücksichtigen.
Ja genau, also im Grunde genommen habe ich in diesem Projekt auf dem ARM eine Interrupt-Routine, also einen Timer-Interrupt eingerichtet, der dann halt eben in dieser Frequenz eben einfach sampled und den jeweiligen Wert am Pin dann in ein Register baut, reinschiebt, was halt zusammengesetzt ist aus 3 großen Registern, also 3 32-Bit-Registern. Und ja, ich meine, man hat im Grunde genommen 30 Taktzyklen Zeit, weil wir für den Interrupt-Händler ja selber auch noch mal ein bisschen Overhead haben und das hat natürlich nicht gereicht und deswegen hatten wir viele False Positives und das war natürlich nicht so zuverlässig. Hat alles funktioniert, aber es war halt nicht so cool. Und deswegen ist es eigentlich doch sehr viel sinnvoller, gerade für Software-Defined Radio FPGAs zu benutzen, wie hier zum Beispiel auch dieses Diagramm eines typischen SDRs zeigt. Das ist aus dem Paper für den USRP. Im Grunde genommen zeigt das nochmal das, was ich eben sagte. Wir haben einen Ausgang, da kommt halt ein digitales Signal seriell vom Transceiver an, geht in den FPGA rein, der FPGA erledigt die ganze Drecksarbeit und reicht das am Ende weiter, wenn da wirklich plausible Daten angekommen sind, an eine Management-Software, die dann eben zum Beispiel auf dem ARM läuft, auf unserem Board. Ja. Ganz konkretes Beispiel, von dem ich eben geredet habe, ist dieses Nordic Semiconductor, diese NRF24er-Familie, die sprechen dieses Enhanced Shockburst-Protokoll, die senden also mit 2 Mbit pro Sekunde und wir haben die Herausforderung in dem Fall. Das Einzige, was wir im Grunde matchen können und halt wissen, ist, da kommt halt eine Präambel ganz am Anfang, die kann entweder AA oder 5.5 sein. dann wissen wir, das nächste Bit, was der Präambel folgt, das ist entweder 1 oder 0, je nachdem, ob, also die Präambel ist AA, wenn das erste Bit der darauf folgenden MAC-Adresse 1 ist und 55 im anderen Fall, dann gibt es eben so einen Control-Header. Das sind auch nochmal so ein paar Muster, die man halt auch kennt. Und dann kommt der Payload, der auch variabel lang sein kann. Und dann kommt noch eine CAC-Checksumme. Und das, worauf es in diesem Fall, bei diesem Protokoll eigentlich ankommt, ist, wir müssen diese MAC-Adresse herausfinden mit Software-Defined Radio, weil wir können nicht diese NRF24-ICs einfach in einer Art Promiscuous Mode schalten, damit irgendwie die RAW-Daten da einfach aus einer seriellen Leitung rausfallen, weil dieser Stein, der abstrahiert halt eine ganze Menge. Das heißt, man muss, um mit einem NRF-Chip Daten empfangen zu können, muss man diese MAC-Adresse wissen. Da man die aber eben in der Regel nicht weiß, ruhen sich die Hersteller von Embedded Devices, zum Beispiel Funktastaturen, auch darauf aus. Man kann das ja gar nicht sniffen, weil man muss ja die MAC-Adresse kennen. Und das habe ich vor 3 Jahren bewiesen, dass das einfach nicht notwendig
aber
ist.
Aber das Ganze sieht so aus?
Das Ganze sieht eben, wenn man einen FPGA, wenn man einen FPGA benutzen würde und eben die Daten krake, würde so ein Modul mit einem Software-Defined Radio so an einen Kanal angeschlossen werden. Das heißt, wir haben hier einen SPI-Bus, um den
Rohdaten.
Nee, wir haben einen SPI-Bus, um diesen Funkchip, also, ja, den wir da benutzen, der eben diesen RAW-Modus unterstützt. Das ist ein Amicom A7125. Den muss man erstmal konfigurieren mit den ganzen Parametern, die dann wichtig sind. Und der liefert dann über diesen GIO-Pin einfach einen serialisierten Stream der Daten, die da gerade durch die Luft fliegen. Ja, ich muss jetzt ganz schnell reden, weil die Zeit ist vorbei. Ist auch warm hier.
Wir haben das Ganze auf der Recon, auf der Recon gelauncht. Also,
das war zwei Wochen her oder so.
Genau, das Ganze war 2 Wochen her. Also wir haben das unter github.com/ddk, könnt ihr euch das anschauen. Datenkrake.org ist die Webseite, könnt ihr da auch die ganzen Links finden. Und wir haben das erstmal als GPL released. Und das war die größte Kritik, die wir bei diesem Projekt hatten. Also der
ursprüngliche Plan war, das als GPL zu releasen, weil wir hatten halt vorgehabt, dieses FreeRTOS nutzt halt eine modifizierte GPL, und dann gibt es noch so FreeRTOS Plus Pakete, die halt unter GPL veröffentlicht sind für nicht kommerzielle Zwecke, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir das auch gleich GPL, auch wenn wir nicht diese FreeRTOS Plus Pakete benutzen. Das war aber...
Ja, also eigentlich haben wir festgestellt, GNU ist nichts für uns. Also
und ja, wir werden quasi heute diesen ganzen Code nochmal unter einer neuen Lizenz veröffentlichen, nämlich der BioWare License. Ich habe kein Bier mehr gerade.
So. Der Talk hat zu lange gedauert.
Ja. Einfach, weil wir einfach festgestellt haben, dass GNU GPL einfach nichts für dieses Projekt ist.
Das also
ist
halt einfach viel zu restriktiv. Vor allem für Hardware und die Nachfrage, die wir haben.
Ja, zu viele
für
Einschränkungen.
Für Leute, die Hardware machen, also gibt es durchaus gute kommerzielle Zwecke, wo man sich wirklich limitiert sieht. Also, und deswegen kommen wir diesem Leuten nach und releasen das als Viewer. Also freut euch. Genau. Also es gibt noch ein paar Leute, die wir bedanken, bei denen wir uns bedanken müssten. Daniel, Joachim, also der die tolle Cases gebaut hat, Ru. Jonas, der, als wenn ich Fragen hatte, bei FPGA-Sachen hat er mir immer geholfen. Fefe.
Der immer toll das Projekt auf seinem Blog gefeatured hat.
Genau.
Und Erdgeist, der im Grunde genommen nochmal vergangenen Sonntag darauf hingewiesen hat, dass BioWare License einfach viel cooler ist.
Ja.
Und ja, natürlich genau. Der ganzen SIGINT-Mannschaft.
Genau, aber auch unsere Kollegen, also die haben uns da auch durchaus unterstützt, und beispielsweise haben wir auch ein Paper über das ganze Thema geschrieben, wurde auch angenommen, können wir Leuten erstmal zuschicken. Ich denke, das wird ein paar Monate, also eigentlich ist das der Talk nochmal sozusagen auf Papier zusammengefasst. Genau, aber auch Mikrosemi, also bei Mikrosemi sollen wir uns bedanken, weil ich habe Mikrosemi geschrieben, wir haben hier so ein tolles Projekt gemacht für Hardware Reverse Engineering. Wie vielleicht manche wissen, Mikrosemi ist nicht im besten Licht sozusagen dargestellt worden letztes Jahr, was Security-Sachen angeht, aber eigentlich sind sie durchaus eine sicherheitsbewusste Firma. Und,
also, die haben uns ein paar Chips geschenkt, damit wir die weiterverarbeiten können.
Genau, also die haben uns FPGAs geschickt, also geschenkt. Genau, aber das Ganze, also wir machen eigentlich kein Geld mit dem Board selber, und der einzige Möglichkeit, wo wir eigentlich ein bisschen unsere Entwicklung wirklich unterstützen, ist das hier.
Wir machen Trainings einfach, um diese ganzen Entwicklungskosten. Ich meine, wir sitzen seit Januar da dran, das ist jetzt nicht unbedingt Vollzeit, aber es war wirklich eine ganze Menge Arbeit. Und wir haben halt irgendwie angefangen, bei der Recon Training zu machen. Das ging über 4 Tage. Wir haben davor eine Probetraining gemacht in Berlin. Das, ja, da haben wir ein bisschen gelernt, bei der Recon haben wir mehr gelernt. Und wir haben das nächste Training eben auf der Breakpoint in Melbourne.
Worauf also falls man eine Ausrede braucht, nach Australien zu fliegen.
Genau. Ist bestimmt toll da, ich war da noch nicht.
Aber wir brauchen
das sind da nur 3 Tage, das, ist, ja. das wird knackiger.
Es wird ein bisschen knapp sein, aber was wir auch noch immer noch suchen, ist ein Logo. Also wir hatten einen Logo-Contest auf der Recon gehabt und es kamen solche wunderschöne Logos
rein. Wir haben gedacht, Miaubis trollt uns mit diesem Ding, aber das war nicht der Fall. Das war eine ernsthafte Einsendung.
Ja, also falls man, ich sage vielleicht kurz, damit ihr das nicht so auswendig studieren müsst, was da alles lustig dran ist. Also da ist ein N nach Datenkrake.
Das stimmt jedes Detail.
Das stimmt jedes Detail. Da ist ein Schnabel, also bei der Krake, was nicht unbedingt Sinn macht. Und also falls man das nicht erkannt hat, das sind Einsen und Nullen bei den, also wie sagt man bei einer Krake, sind das
Tentakel. Ärmel?
Bei den Tentakeln, genau. Die Tentakel sind Einsen und Nullen. Also
ja, und der Kollege dachte sich, da die Deutschen, die haben da bestimmt wieder einen Fehler gemacht und das heißt ja eigentlich der Datenkrake.
Ja, genau.
Und mit die Datenkrake meint er bestimmt Mehrzahl. Dann hat er da noch ein N hinten angemalt. Das ist die Erklärung dafür, für dieses N. Also würde ich mal vermuten.
Aber der Typ hat wenigstens hat ein bisschen das Ganze mit ein bisschen Humor gemacht.
Der ist sogar auf die Bühne gekommen.
Ja, der ist auf die Bühne gekommen, um eine Datenkrake abzuholen, aber der hat uns geschrieben, wer, also das wird nur gewinnen, wenn das die einzige Einreichung ist.
Also. Bis jetzt hat noch keiner gewonnen, aber es gibt ein paar nette Einsendungen.
Genau.
Und ja, wenn ihr Fragen habt.
Also und das können wir.
Wir verkaufen auch noch Datenkraken hier nachher. Gleich müsst ihr mal zu uns kommen. Wir sind auch noch morgen ein paar Stunden da, also. Wollen wir die wirklich hier verkaufen? Auf der
nicht?
Bühne?
Es gibt jetzt Schunk, wir können einfach weitermachen.
Scheiß Schunk.
Ja, genau, nee, aber das dachten wir uns. Ja, so, danke. Und Fragen.
Vielen Dank. Wir wollten eigentlich nur kurz Bescheid sagen. Draußen Party ist jetzt quasi eröffnet und Schunk verkauft.
Aber man hört dich, du redest laut.
Sehr gut, ja, wunderbar.
Vielen Dank. Dankeschön.
Gut, also Fragen. Sollen wir vielleicht, ich weiß nicht, geht das auch? Weil dann kann ich.
Das geht auch.
Aber ich will nicht mit dem Mikro rennen. Ich wiederhole lieber die Fragen. Gibt's Fragen? Fragen? Keine Fragen? Da hinten gibt's Fragen. Kannst du?
Kann die Tür zumachen? Das wäre vielleicht besser.
Ja. Nochmal? Vielleicht ein bisschen lauter.
Also, ja, das ist kompliziert, weil die 5 Volt direkt vom USB-Bus kommen.
Aber man muss dazu sagen, die 5 Volt sind ja Versorgung für die Außenwelt. Das heißt nicht, dass da 5 Volt gesprochen wird. Also an den Leitungen, an den GPIO liegt 3,3. Also 5 Volt ist nur da, weil wenn man schon was Externes anschließen möchte, wo man eine eigene Stromversorgung braucht, dann ist es günstiger, 5 Volt zu nehmen als 3,3, weil vielleicht will man noch ein 3,3 sozusagen LDO, also so eine Spannungsregler, da drauf packen. Also, und es geht mit dem 5 Volt, aber nicht, wenn man gleich 3,3 nehmen würde. Also das war die Designentscheidung dabei. Aber du kannst eine beliebige Terminierung da eigentlich machen. Also die Herde stehen dir zur Verfügung. Du kannst diese Puffer von uns komplett abschalten und dann kannst du was Beliebiges da anlegen. Also da musst du dir keine Sorgen machen.
Im Übrigen ist diese 5 Volt Spannungsversorgung auf diesem RJ45 Port ein bisschen ungünstig an der Stelle. So ganz so dumm userfreundlich sind wir da nicht. Wir wurden darauf hingewiesen, dass die 5 Volt und die Groundleitungen genau ein Paar bilden. Wenn man das quasi in einen Ethernet-Switch reinstecken würde, würde man, weil genau da, wo 5 Volt und Ground, das ist halt so ein Übertrager und das würde das Ganze kurz schließen. Das ist dann vielleicht ein bisschen ungünstig. Also
nicht zu empfehlen.
Bitte also, nicht am Netzwerk anschließen. Ihr seid gewarnt. Es ist auch kein Switch, immer noch nicht.
Also, ja.
Ihr könnt euch da natürlich irgendwie einen eigenen Ethernet-Fühl drauf basteln auf irgendeine Erweiterung und das Ganze dann an die Datenkrake anschließen.
Das aber ist aber da darf ganz man anderes. Auch nicht die Enden danach
abtauschen. Ja, genau, da muss man aufpassen.
Ja, noch Fragen? Nee? Gut, also ich denke, wir Also mal gucken, ob wir das hier machen oder draußen, aber...
Hier ist echt warm.
Hier ist echt warm, also ich denke, wir machen das hier draußen, aber wir werden versuchen, also wir haben noch ein paar Kraken, die wir loswerden wollen, bevor wir zurück nach Berlin fahren. Also deswegen, wenn ihr Interesse habt oder wenn wir euch mit unserem Projekt überzeugt haben, also könnt ihr gerne kommen, euch eine Krake holen, mit uns quatschen und uns weitere Fragen stellen und wir können euch gerne beraten, ob das das Richtige für euch ist, an welchen Schnittstellen ihr das anschließen sollt oder nicht.
Und wenn ihr noch eine Weile überlegen wollt, wir werden irgendwann in den nächsten Tagen auch noch sowas wie einen Webshop aufbauen, dass wir die Dinge auch versenden. Also ist vielleicht einfach nur, hier könnt ihr euch das mal angucken, in die Hand nehmen und direkt mitnehmen.
Jo, danke.
Gut, danke schön.